Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi, heute am 22. April 2014. Wir sind hier live im Studio verbunden mit dem Franziskus aus Österreich. Hallo Franziskus.
Hallo.
Hallo, und wir wollen uns unterhalten über das letzte Woche zu Ende gegangene Forum für Ernährungssouveränität in Österreich. Franziskus, kannst du dich kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer vom Logbuch Solawi?
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich bin eben Franziskus Forster, lebe in Wien und bin bei Agrarattack aktiv. Es ist eine Inhaltsgruppe zu Ernährung und Landwirtschaft und wir sind seit einigen Jahren mittlerweile sehr aktiv, um die Bewegung für Ernährungssouveränität in Österreich und Europa bzw. weltweit zu stärken und voranzutreiben.
Jetzt hast du das Stichwort schon gesagt, Nieleni, die Bewegung für Ernährungssouveränität. Kannst du für die Hörerinnen und Hörer vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, was dieses Konzept überhaupt beinhaltet?
Ja, also Nieleni, das ist ist ursprünglich entstanden, dieser Begriff ist geprägt worden in Mali beim ersten Nieleni-Forum. Das war ein globales Forum, wo La Via Campesina, eine globale Kleinbauern- und Bäuerinnenbewegung, dazu aufgerufen hat, ein globales Forum zu veranstalten, Allianzen auszubauen und die Bewegung für Ernährungssouveränität eben zu stärken. Und aus diesem Forum sind verschiedenste Strategien entstanden, eben dann auch in weiterer Folge das erste europäische Forum, das 2011 in Österreich auch stattgefunden hat. Und wir haben jetzt versucht, in Österreich den nächsten Schritt zu gehen und deshalb eben auch auf lokaler, regionaler Ebene weiter voranzutreiben, die vielen Ideen, die aus diesem Prozess entstanden sind und weiterhin entstehen.
Das Forum stand jetzt vom 13. bis zum 17. April in Österreich in Salzburg statt, auf dem Schloss Goldeck. Ich glaube, da war ich auch schon mal mit euch bei einer Agrarattack-Tagung. Kann das sein, dass wir da schon mal zusammen waren?
Genau, stimmt, ja.
Okay, genau, kann ich mich auch noch ganz nett dran erinnern. Das ist ein super Ort. Interessant. Dort sind dann 250 Leute zusammengekommen, habt ihr in eurer Pressemitteilung geschrieben. Kannst du also kurz einen Überblick geben, wann das alles alte Bekannte jetzt irgendwie von dem 2011er Forum, dem europäischen Forum, das du schon erwähnt hast? Oder was sind da für Leute aufgetaucht an diesem Forum dann?
Genau, also wir haben uns nicht leicht getan mit dieser Entscheidung, das Nieleni Austria Forum jetzt zu veranstalten. Aber wir haben gesehen nach dem 2011er Europäischen Forum, dass sich gerade in Österreich unglaublich viele neue Initiativen auch gegründet haben und vieles passiert ist. Und wir haben gedacht, jetzt ist der richtige Moment, um diese vielen vielfältigen und sehr unterschiedlichen Herangehensweisen und unterschiedlichen Akteure auch an einen Ort zusammenzubringen und ein nächstes Forum auszurichten, um hier auch über gemeinsame Orientierungen, über gemeinsame Strategien näher nachzudenken und auch übergreifende gesellschaftliche Fragen eben auch in den Blick zu nehmen und eine solidarische und selbstbewusste, widerständige Agrarpolitik von unten auch in Österreich weiter zu stärken. Und genau, und das hat sich herausgestellt, das war eine ganz richtige Entscheidung, sehr wichtige Erfolge konnten da auch erzielt werden und wir sind sehr glücklich jetzt damit, dass das so gut gelaufen ist auch. Also aus unserer Sicht war eben ein wesentliches Ziel, einerseits unterschiedliche Akteurinnen, also Bauern, Bäuerinnen, Konsumentinnen, kritische Wissenschaftlerinnen, Umweltaktivistinnen und viele, viele mehr eben zusammenzubringen auf diesem Forum, also bereits in der oder um die Bewegung, rund um die Bewegung aktive Leute an einen Ort zusammenzubringen und eben gemeinsam zu schauen, wo sind denn gemeinsame Ansatzpunkte und genau, wo können wir weiter aktiv werden, was ist sinnvoll. Und zugleich, das war uns auch ganz wichtig, eben regionale Strukturen auszubauen, also regionale Gruppen über ganz Österreich eben auch zu stärken und gleichzeitig auch einige internationale Gäste einzuladen und auch hier Ideen natürlich auch transnational weiter voranzutreiben. Das war uns natürlich auch sehr wichtig.
Du erzählst jetzt immer von uns und wir und hast dich vorhin als Agrarattack-Mensch vorgestellt. Hat Agrarattack das Forum organisiert oder wer steht jetzt in diesem Wir, wenn du sagst, wir haben das gedacht, wir haben uns darüber Gedanken gemacht und wir sind zufrieden?
Genau, das ist eine sehr wichtige Frage natürlich. Es gab es gab drei Trägerinnenorganisationen. Eine davon war Agrarattack, beziehungsweise Attack in Österreich. Die zweite natürlich Via Campesina in Österreich, also die ÖBV, die österreichische Klein- und Bergbauern- und Bäuerinnenvereinigung. Und die dritte Organisation war FIAN Österreich, eine Organisation für das Menschenrecht auf Nahrung. Und das waren die drei Organisationen, die quasi diesen Prozess in Österreich initiiert haben und dazu aufgerufen haben, an diesem Forum teilzunehmen. Und es ist dann natürlich in weiterer Folge sind ganz viele Einzelpersonen, Aktivistinnen, aber auch viele andere Organisationen aufgesprungen und haben gemeinsam daran gearbeitet, diesen Prozess auch voranzutreiben. Und ich spreche auch deshalb vom Prozess, weil es nicht nur alleine um das Forum ging, also nur das Forum abzuhalten wäre viel zu wenig, sondern eben wir haben ganz stark darauf geschaut, den Prozess der Bewegung eben im Blick zu behalten und haben dafür eben auch vor dem Forum bereits in allen Bundesländern sogenannte Regionalgruppentreffen veranstaltet und aus diesen Regionalgruppentreffen eben dann ganz genau eben auch diskutiert, welche brennenden Themen jeweils lokal vor Ort gerade anstehen einerseits und andererseits eben auch, was die unterschiedlichen Gruppen auch brauchen, weil natürlich die Gruppen sehr unterschiedlich auch in ihrer Dynamik auch aufgestellt waren und von dem her war es uns wichtig, eben auch da ganz genau zu schauen, was brauchen denn, was ist denn notwendig, um regionale Strukturen zu stärken und um da eben auch am Forum dann möglichst gut die Bedingungen dafür zu schaffen, dass diese verschiedenen Gruppen, die wir auch vorantreiben wollten, eben auch wirklich auch zu stärken und zu ermutigen, gemeinsam auch aktiv zu werden. Und so wie es derzeit aussieht, ich meine, wir sind mittendrin in den Auswertungen und wirklich auch erst überhaupt zu realisieren, was alles passiert ist, aber in dieser Vielfalt, was ich zumindest miterlebt habe, sieht so aus, als ob das ein riesiger Erfolg für die Bewegung war und dass es jetzt erst richtig losgeht.
Das Prozesshafte ist auch sehr deutlich, wenn man sich den Programm- und Zeitplan auf der Website anguckt, also ernährungssouveränität.at gibt es die Website zum Neelidi-Forum und da steht erstmal in Rot direkt vorweg, die Veranstaltung ist nicht darauf ausgerichtet, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen rein passiv Vorträge oder so weiter konsumieren, sondern ganz im Gegenteil, das Forum wird erst durch die aktive Partizipation aller Anwesenden zum Forum. Es wird daher hauptsächlich in Kleingruppen gearbeitet, inhaltliche Inputs liefern, ImpulsgeberInnen in den Themenschwerpunkten. Also hat das funktioniert? Das war eine super Strategie. Ihr hattet ja auch schon Erfahrung, viele vom Orga-Team mit dem europäischen Neelidi-Treffen. War das wieder ein Ansatz, der sich bewährt hat oder war es diesmal etwas nicht so erfolgreich, sagen wir mal, wie es in Krems war 2011?
Ja, ich war ja selber involviert in dieser Arbeitsgruppe. Methodologie hat es geheißen, also die Arbeitsgruppe, die versucht, die Form des Forums, also die Art und Weise, wie es organisiert wird, gemeinsam zu diskutieren mit den Inhalten. Also die ganz zentralen Fragen, politischen Fragen sind da eigentlich diskutiert worden. Und wir einerseits haben wir natürlich stark versucht, aus dem Neelidi Europa Forum zu lernen und haben da auch viel übernommen, zumindest in groben Zügen. Also wir haben da versucht, das auch in Österreich umzusetzen. Einerseits, aber andererseits war es natürlich aufgrund der veränderten Bedingungen in Österreich auch notwendig, die Methodologie auch anzupassen. Und ich glaube, wir haben da ganz eine gute Form gefunden. Also ich gebe zu, ich war selber überrascht, wie gut das funktioniert hat. Und wir haben eben da über diese 5 Tage, die das Forum gedauert hat, oder 4,5, haben wir da eben einen Prozess veranstaltet, der begonnen hat zuerst in thematischen Arbeitsgruppen abzulaufen. Also das waren fünf Achsen, das fünf Themenschwerpunkte, die wir auch letztendlich vom Europaforum auch übernommen haben. Und aus diesen Themenschwerpunkten heraus sind Projektideen erarbeitet worden. Da ist eine riesige Vielfalt in verschiedenen Ansatzpunkten entstanden. Und diese Projektideen haben wir dann im nächsten Schritt ab Mittwoch dann eben auch in einer anderen Logik diskutiert, nämlich aus einer regionalen Logik. Also wo dann die Leute quasi die Brille gewechselt haben und das nochmal, die Projektideen nochmal gemeinsam diskutiert haben aus den jeweiligen Gruppen heraus, in denen sie selbst aktiv sind. Und von daher nochmal geschaut, wo sind die Bedingungen besonders gut, um dieses und jenes Projekt dann auch umzusetzen oder weiter voranzutreiben, beziehungsweise eben auch die bereits angesprochene Frage, was brauchen denn auch die regionalen Gruppen, um wirklich auch österreichweit beziehungsweise transnational orientiert auch wirklich handlungsfähiger zu werden. Also das war ein zentraler Fokus, auf den auch die Methodologie auch ausgerichtet war. Das zentrale Ziel war, für diese vielen bereits aktiven Menschen oder Leute, die auch aktiv werden wollen, die Bedingungen so zu gestalten, dass man handlungsfähiger werden kann. Und zwar kollektiv, aber auch individuell, dass sich da die Bedingungen verbessern und dass wir einen gemeinsamen Lernprozess eben auch so gestalten können, dass das auch wirklich in einer emanzipatorischen Perspektive dann auch wirklich nächste Schritte möglich werden. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut auch umsetzen können. Natürlich gibt es viel zu diskutieren im Detail und da sind wir auch gerade dabei. Aber insgesamt, ich glaube, da sind wir uns alle, die im Orga-Team jetzt auch beteiligt waren, sehr einig, dass wir es da mit einem sehr großen Erfolg zu tun haben.
Du hast jetzt schon mehrfach die Themenschwerpunkte erwähnt. Da ging es zum einen um Produktion, Verteilungsnetzwerke, Arbeit und Soziales, Gemeingüter bzw. Zugang zu Land und politische Rahmenbedingungen. Das sind Themenschwerpunkte, die du gesagt hast, habt ihr vom Europäischen Forum auch schon mit übernommen. Wo hast du jetzt es geschafft, wirklich auch inhaltlich mitzuarbeiten? Du bist ja, das ist ja oftmals das Problem, dass man in der Organisation so drinsteckt, dass man dann gar nicht dazu kommt, in den inhaltlichen Diskussionen teilzunehmen. Hast du das geschafft und wo hast du dich eingeklinkt?
Ja, ich war einerseits sehr viel beschäftigt, darauf zu achten, dass die Achsen gut oder die Themenschwerpunkte gut funktionieren, aber war selber im Themenschwerpunkt Arbeit und Soziales aktiv. Und hier hatten wir einen sehr großen Erfolg, nämlich gemeinsam mit Gewerkschaften eben eine sehr spannende Aktion oder eigentlich sogar Kampagne zu planen, wo es um die Arbeitsbedingungen und die sozialen Verhältnisse in der Landwirtschaft geht und insbesondere eben migrantische Saisonarbeiterinnen. Und hier ganz gezielt eben darauf zu schauen, dass sich hier die Bedingungen für migrantische Saisonarbeiterinnen verbessern. Und da werden wir auch gleich in dieser Erntesaison noch loslegen. Und das ist ein sehr vielversprechender Erfolg, weil das bisher tendenziell ein blinder Fleck auch in der Bewegung in Österreich war. Und genau das war auch das Ziel, derartige Projekte auch loszutreten, die eben wirklich auch Fortschritte für die Bewegung bedeuten. Und das ist ein sehr bereichernder nächster Schritt, denke ich. Und da war ich selber auch eben involviert und wir werden da auch weiterarbeiten, das ist ganz klar mittlerweile.
In der Pressemitteilung steht dann ja auch, dass ihr euch für gute und faire Arbeitsbedingungen für alle eben einsetzt und das ist ja immer ganz nett gesagt, aber heißt dann auch also in vielen dieser Foren taucht ja dann immer wieder das auf, man will natürlich Gutes und sozial gerechte Lebensmittel produzieren, die auch die Umwelt nicht ausbeuten und so weiter. Aber gleichzeitig will die Bewegung ja auch verfügbar sein für alle Bevölkerungsschichten und eben nicht ausschließlich nur für diejenigen produzieren, die sich diese sogenannten Luxuswaren im Biosegment dann auch leisten können. Gab es dort jetzt Ansätze von Teilnehmerinnen, die dieses Dilemma ein bisschen aufgelöst haben oder wie seid ihr daran gegangen? Ist diese Frage aufgetaucht?
Natürlich ist sie aufgetaucht und ja, es sind ganz verschiedene Ansatzpunkte sichtbar geworden. Aber einer, der in meiner Arbeitsgruppe eben stark war, war eben ein ganz wichtiger Punkt, ist tatsächlich in Arbeitskämpfe zu gehen in der Landwirtschaft und hier gemeinsame Erfahrungen auch zu ermöglichen. Also uns ist jetzt zum Beispiel jetzt mit dieser Kampagne rund um migrantische Saisonarbeiterinnen sehr, sehr wichtig, dass wir auch Bauern und Bäuerinnen involvieren in diese Aktionen, also dass das nicht wieder losgelöst, also dass nur die Gewerkschaften dann dafür zuständig sind, Also das gemeinsam mit Bauern und Bäuerinnen und mit aktiven Konsumentinnen eben auch machen. Und hier aus diesen Erfahrungen heraus, das ist zumindest unsere Annahme, lassen sich Fortschritte auch erzielen dahingehend, dass wir nicht mehr nur abstrakt darüber diskutieren, sondern auch in diesen Erfahrungen rund um diese Aktionen, in diesen Kampferfahrungen dann auch neue Ansatzpunkte entdecken. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, da kleine Schritte zu gehen, aber einen Horizont zu haben, der eben tatsächlich dann diese Perspektive, ein Lebensmittelsystem, das gute Lebensmittel für alle ermöglicht und eben der Zugang für alle auch gewährleistet ist, dass das nicht aus den Augen verloren wird und hier eben einen gemeinsamen Prozess zu ermöglichen, weil das ist auch ganz klar, dass wir da uns die vielen Widersprüche, mit denen wir konfrontiert sind, die können wir uns nicht wegwünschen, sondern das Wichtige ist, dass wir uns diesen Widersprüchen aktiv stellen und uns in diesen Widersprüchen auch bewegen. Und ein vorläufiger Slogan ist dabei eben einerseits gute Arbeits- und Lebensbedingungen für alle, aber gleichzeitig auch ein Agrar- und Lebensmittelsystem, dass sich diese Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen auch leisten kann. Also es muss sich auch agrarpolitisch da etwas ändern, damit diese Widersprüche auch gelöst werden, weil die werden derzeit am Rücken der Schwächsten eben auch ausgetragen und dagegen gilt es eben auch, Widerstand zu leisten.
Ein Ansatz, den zum Beispiel der Herr Hoffmann von der Weltkonferenz für Handel und Entwicklung, glaube ich, ist das UNCTAD in Genf hier in Freiburg vertreten hat, war nicht nur den konventionellen Betrieben sozusagen die Agrarsubventionen zu streichen, also massiv auch zusammenzustreichen, sondern auch tatsächlich die zu bestrafen im Sinne mit Strafzahlungen. Und weil im Moment ist es eben seiner Ansicht nach so, dass die biologischen Betriebe sozusagen bestraft werden, weil sie müssen sich ja auch noch zertifizieren lassen, haben extra Kosten und die konventionellen kriegen den Großteil der Subventionen. Das ist so viel zum Thema vielleicht agrarpolitische Einordnung. Wir haben zu dem Thema migrantische Arbeit auch einiges schon produziert hier in Freiburg. Ich werde das auch verlinken im Podcast noch. Ich habe vor 2011, glaube ich, habe ich mal ein Interview mit dem Maschinenring Breisgau hier gemacht. Das ist der, wie es schon sagt, ne, die Organisation, wo sich Bäuerinnen und Bauern zusammengeschlossen haben, um Maschinen zu tauschen und gemeinsam anzuschaffen. Aber auch ein großes Beschäftigungsfeld ist mittlerweile die Leiharbeit in der Landwirtschaft im Endeffekt. Also nicht nur in der Landwirtschaft, auch ich glaube 20-25% der Leiharbeiter, die über den Maschinenring hier reinkommen. Wir sind mittlerweile auch im Dienstleistungsgewerbe tätig. Also die sind im Prinzip eine große Leiharbeiterfirma mit dem Deckmantel der Agrikultur, der Landwirtschaft. Also hier ist eher wirklich Landwirtschaft gemeint in diesen Strukturen. Und gerade vergangene Woche hat ein lokaler Gemeinderat hier ein sogenanntes Arbeiterhotel genehmigt, wo 60 Saisonarbeiterinnen untergebracht werden sollen in Containern. Der Name Arbeiterhotel ist auch sehr kontrovers diskutiert worden in diesem Zusammenhang. Aber wenn ihr eben diese Saison schon anfangen wollt, dann müsst ihr loslegen. Bei uns wird hier schon fleißig Spargel gesprochen und die Erdbeeren sind im Tunnel auch schon reif. Also das ist eine sehr aktuelle Angelegenheit, wo sehr viele Migranten und Migrantinnen, vor allem aus Rumänien, hier auch bei uns in der Region arbeiten. Und ich denke mal, Österreich ist ja noch näher an diesen sogenannten, an diesen Ländern, wo die Europäische Union sich erweitert hat nach Osten. Und dort wird die Situation nicht sehr viel anders sein, nehme ich an.
Ja, aber das Erfreuliche ist, wir beginnen da auch nicht bei Null, sondern wir sind da auch ganz gut vorbereitet. Also ich bin sehr optimistisch, dass sich da erste Erfolge auch einstellen werden über diese Saison. Und die Kampagne ist darüber hinaus eben auch ausgerichtet darauf, dass es über Jahre auch gehen kann. Also, und das ist auch wichtig in diesem Bereich, nicht einfach einmal punktuell eine Aktion zu machen, sondern da wirklich auch dran zu bleiben, damit sich tatsächlich was zum Besseren verändern kann.
Ja, es gibt hier in Freiburg, wird es Ende Juni auch das Agrikulturfestival geben und da gibt es auch den Schwerpunkt Rassismus und eine unserer Vorbereitungstreffen waren jetzt auch so die Fragen, wo fängt denn Rassismus an? Fängt Rassismus nicht da schon an, wo du sagst, naja, weil du aus Rumänien kommst, kriegst du halt irgendwie nur 2,50 € oder 3,50 € oder was die auch immer kriegen, lass es 6 € sein und weil du halt nicht aus Rumänien kommst, kriegst du halt ein bisschen mehr, immer noch ein schlechter Lohn in der Erntehelfersituation, aber wo fängt der Rassismus dort schon an und wo hört er auf? Von dem her, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die in Freiburg hier zuhören, Ende Juni wird es auf dem Platz der Synagoge vermutlich das Agrikulturfestival geben, mit mehreren Beiträgen zu diesem Thema. Zum Beispiel auch die Héloïse Claudon, die von der Agrikultur, La Confédération Paysanne aus Frankreich, die haben dort auch in Zusammenarbeit mit der ABL in Deutschland eine Studie durchgeführt zu migrantischen Arbeitern in der Schlachtindustrie. Dort sind es dann keine Saisonarbeiter, sondern die sind das ganze Jahr da, weil das ganze Jahr geschlachtet wird im Endeffekt. Okay. Franziskus, ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause, eine Musikpause und spielen David Rovix mit dem Song Landlord. Dort geht es um, er sagt in dem Song im Endeffekt, who gives you the right to be a landlord? Woher nimmst du dir das Recht, als hier als Grundbesitzer aufzutreten und Pacht zu kassieren im Endeffekt? Das Land sollte eigentlich frei sein. Vielleicht können wir uns danach dann gleich dem Thema Zugang zu Land und der Situation der jungen Bäuerinnen und Bauern beziehungsweise denjenigen Menschen, die das gerne werden würden, widmen und schauen, was dort an dem Forum für Ernährungssouveränität diskutiert wurde. Jetzt erstmal David Rovix mit Landlord.
The patroons came from Holland to America, became landlords where none had been before. Soon one man owned 500,000 acres on both sides of the Hudson River shore. He invited families to move in and give him 30% of everything they grew every year. This is how they'd pay the rent. His name was Rensselaer. He became one of the richest men on earth. In today's terms, $90 billion is how much he'd be worth. All this for doing nothing but saying all of this was his. I have the power of the state behind me, and I'm in the landlord biz. After 200 years of this, and one revolution won, another Rensselaer had another son. And this Rensselaer was greedier than his ancestors dead and past. It was the 1840s and things were changing fast. It was the straw that broke the back. The bottle was uncorked. They started organizing meetings, the tenant farmers of New York. They found the strength of numbers. They found the power of suggestion. They found each other asking the same question. Who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil? Who gave you the right to be a rich man, while the rest of us pay you so we can work this soil? They vowed they would stop the rent collection. They vowed they'd bring this madness to an end. And when one blew the tin horn of distress, he soon found he had 1,000 friends. With calico skirts, masks upon their faces, on horseback, armed with knives and guns. They chanted and they yelled and they kept their farms and they kept the sheriffs on the run. They asked, who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil? Who gave you the right to be a rich man, while the rest of us pay you so we can work this soil? Governors, militias tried to stop them, but nothing could be done to break their will. And by 1848, the landlords buckled, sold their holdings to the farmers in the hills. Yes, they overthrew this feudal system, but it's replaced now by speculators and banks. And you can still hear the homeless families asking of all the landed gentry in our ranks, who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil? Who gave you the right to be a rich man, while the rest of us pay you so we can work this soil? Who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil? Who gave you the right to be a rich man, while the rest of us pay you so we can work this soil? Who gave you the right?
David Rorix und mit dem Song Landlord über eben die Frage, warum sich Leute das Recht rausnehmen können, um für Land sich als Eigentümer zu bezeichnen und dafür auch Pacht zu kassieren. Ich bin verbunden mit Franziskus Forster aus Österreich von der Agrarattack und wir unterhalten uns über das Nieleni Österreich Forum, das letzte Woche zu Ende gegangen ist, letzte Woche stattgefunden hat und haben uns vielleicht jetzt gleich mal als Anlass dieses Songs können wir uns ja auch mal über diese Situation von jungen Menschen unterhalten, die eben auch in großer Anzahl an diesem Forum teilgenommen haben und eben vielerseits einen Hof bewirtschaften wollen, aber aus diesem gesellschaftlichen Dilemma, da sind wir wieder bei den politischen Rahmenbedingungen, eben kaum eine Chance haben, da wirklich einzusteigen, weil, naja, wer kann sich heute schon leisten, einen Hof zu kaufen, mit der Aussicht, dann eben landwirtschaftliche Produkte zu produzieren, für die man bekanntlich nicht gerade reich wird und dieses Land und diese Investition dann praktisch ein lebenslang abbezahlt, wenn man es überhaupt schafft, über diese langen Jahre, Jahrzehnte. Franziskus, ihr habt sehr viele junge Leute da gehabt. Was ist die Konklusion gewesen? Die Frage ist ja auch keine neue, aber gibt es da jetzt neue Ansätze, wie man mit diesem Dilemma umgehen kann?
Also da ist sehr viel passiert in dieser Arbeitsgruppe. Ich habe dann bisher nur die Chance gehabt, ganz am Rande das mitzuverfolgen, aber ein ganz wichtiges Thema, das in Österreich jetzt ganz massiv forciert werden wird, ist das Thema außerfamiliäre Hofübergabe. Also dieses Problem zusammenzubringen oder zusammen zu diskutieren, dass einerseits in Österreich sind das 12 Bauernhöfe pro Tag, die zusperren müssen. Und andererseits, dass es ganz viele junge Menschen gibt, die in die Landwirtschaft einsteigen wollen, aber denen der Zugang zu Land bzw. überhaupt zu Landwirtschaft, zu Bauernhöfen eben noch fehlt. Und da wäre dieses Projekt oder ist dieses Projekt eine sehr wichtige Antwort und da gibt es eine sehr spannende und aktive Gruppe, die sich darum weiterhin annehmen wird. Und hier erste Schritte zu setzen und diese Diskussion auch weiter voranzutreiben. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, der rausgekommen ist, ist eben, dass es auch rechtliche Veränderungen braucht, dass es mehr Möglichkeiten braucht, um auch kollektive Formen des Umgangs mit Land, des Zugangs zu Land eben auch zu stärken. Hier ist ein Projekt entstanden, das quasi die alte Idee der Allmende neu aufgreifen will und neu vorantreiben will und hier auch Rechtsformen, Rechtstitel eben auch letztlich durchsetzen will. Und ein dritter Punkt ist auch generell gemeinsam mit bestehenden kollektiven Formen in der Landwirtschaft, Hofkollektiven beispielsweise, eben auch kollektive Infrastrukturen auch zu stärken. Also beispielsweise auch im Bereich Bildungsarbeit hier Netzwerke auszubauen und weiter voranzutreiben und auch die Vernetzung untereinander zu stärken, um darüber dann auch hofübergreifend handlungsfähiger werden zu können. Das sind so drei Punkte, die ich jetzt mal gesehen habe. Und ja, generell eben auch natürlich auch in der Öffentlichkeit dieses Thema viel mehr noch auch zu thematisieren und damit in Verbindung diese Projekte auch weiter vorantreiben zu können.
Die Frage mit der kollektiven Landbewirtschaftung bzw. dem Landeigentum, das ist auch in Deutschland und auch für die Garnkorb eine spannende Frage eigentlich, vielleicht für den Hintergrund kurz für diejenigen, die da nicht so, so lange in der Diskussion schon drin sind. Das Problem ist an dieser Stelle oftmals einfach, dass wir es nicht schaffen, diesen Unterschied zu machen, also dass jetzt das Landwirtschaftsverkehrsgesetz ist so gestrickt worden, dass es im Prinzip bestehenden Landwirten Priorität einräumt, um eben sie zu schützen vor irgendwelchen Kapitalinvestoren und Investorinnen. Aber das ist eben daher problematisch, dass jetzt im Prinzip nur Einzellandwirte zugelassen werden für eine landwirtschaftliche Tätigkeit und eben Land kaufen können. Und das unterbindet natürlich den kollektiven Eigentum von Land und landwirtschaftlichen Flächen, was auch die Gartenkurve im Endeffekt anstrebt. Da ist sicherlich eine Politikreform notwendig, aber die muss auch sehr gut abgewogen und ausdiskutiert sein, weil prinzipiell ist es ja eben nicht unser Ziel, jetzt irgendwie Kapitalinvestoren weiteren oder einen einfacheren Zugang zu Agrarland zu geben. Das Landgrabbing hat ja auch in Ostdeutschland eine sehr starke Konnotation erreicht. Und auch hier in der Region werden mittlerweile Preise von bis zu 60.000 Euro für Land gezahlt für einen Hektar. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel Geld. Vielleicht noch eine Frage an Franziskus mit der Hof. Übergabeplattform, also aus Plattform bilden für außerfamiliare Hofübergabe. Da gibt es ja in Deutschland das Portal hofgründer.de. Dort steht aber schon auch eine Organisation dahinter im Endeffekt, wo auch Leute angestellt sind und das auch ja im Prinzip für viele Unterstützer von der Zukunft der Landwirtschaft zum Beispiel gefördert wird und so. Ist da so eine Struktur auch für Österreich geplant oder ist es eher ein loses Netzwerk und ein Portal, eine Plattform?
Also dieses Beispiel aus Deutschland, das ist oft diskutiert worden, das weiß ich. Was jetzt genau die Perspektive ist, weiß ich allerdings nicht. Aber eine Hofbörse ist schon auch geplant. Also das auszuloten, ob das Sinn macht, auch in Österreich, das weiß ich. Das war eines der Ergebnisse auch am Forum. Und hier eben, um darüber eben auch, eben wie gesagt, also Bauern, Bäuerinnen, die sich das vorstellen können, einerseits und junge Menschen andererseits eben auch zusammenzubringen.
Jetzt sind wir ein Podcast hier für solidarische Landwirtschaft von der Gartenkoop Freiburg produziert, aber wir wollen eben dann auch doch über die regionalen und nationalen Grenzen natürlich auch gerne hinausgucken. Deswegen sprechen wir auch jetzt mit dir in Österreich sehr gerne und würden uns natürlich sehr interessieren, wie es denn aussieht mit solidarischer Landwirtschaft in Österreich. Also wir hatten ja schon die CSA Ochsenherz besucht in Wien, in der Nähe von Wien. Jetzt auf dem Treffen in La Bergerie in Österreich, in Frankreich war auch ein junger Mann, der eine CSA aufgebaut hat, in Sepplershof, glaube ich, in Österreich. Wie sieht es denn aus? Kannst du ein bisschen einen Überblick geben?
Ja, also gemessen an den letzten Jahren haben sich auch diese Projekte jetzt vervielfältigt. Also meines Wissens nach sind wir vor dem Forum bei 12 Projekten in Österreich gestanden. Und es hat sich da schon sehr viel getan. Also die öffentliche Wahrnehmung hat massiv zugenommen und auch zunehmend eben auch die Bereitschaft, gemeinsam auch zu kooperieren und gemeinsam über Perspektiven auch nachzudenken. Und da waren auch viele Projekte auch am Forum vertreten. Und das war eine sehr erfreuliche Entwicklung. Genau. Auch hier gibt es natürlich viele Diskussionen zu führen, die solidarische Landwirtschaft, also Austausch von Ideen, Austausch von Erfahrungen, das zu ermöglichen. Das ist natürlich ein laufender Prozess und hier kann das Forum sicher auch eine gute Rolle spielen. Wichtig war eben über die Regionalgruppen dann auch, also natürlich jetzt sehr viele Möglichkeiten, auch die Ideen überhaupt erstmal weiter zu verbreiten und die wurden auch am Forum sehr gut aufgegriffen. Und was jetzt der nächste Schritt ist in Österreich eigentlich, es gibt einige Projekte, die es in den ersten Schritten bereits gemacht haben, aber das steht definitiv noch stark bevor, eben diese Frage, wie kann solidarische Landwirtschaft im ländlichen Raum auch funktionieren und aufgebaut sein. Da sich hier natürlich im Vergleich zu solidarischen Landwirtschaftsprojekten in der Nähe von Großstädten natürlich auch grundlegend andere Bedingungen auch da vorzufinden sind. Und genau, also das ist eine spannende Frage, wie wir da weiter vorankommen und wie wir das weiterentwickeln können. Aber auch hier gibt es viele neue Ideen, die aber, glaube ich, in meiner Wahrnehmung zumindest, die sind derzeit noch viel im Diskussionsstadium, beziehungsweise werden die halt mal in Form von Experimenten noch ausprobiert. Und das ist eben schön, dann genau diesen Austausch von den Erfahrungen auch über diesen Nielene-Prozess auch weiter zu ermöglichen und das auch in einem größeren, an den größeren Kontext anzubinden. Also das ist zumindest unsere Herangehensweise, dass über diese kritische Auseinandersetzung und die politische Auseinandersetzung mit agrarpolitischen oder ernährungspolitischen Themen sich auch die Bedingungen für solidarische Landwirtschaft natürlich auch massiv verbessern lassen und die Motivation natürlich in der Bewegung auch massiv steigt, diese Projekte auch wirklich lokal vor Ort dann auch weiter voranzutreiben und das auch kritisch zu machen, weil es natürlich viele viele Widersprüchlichkeiten gibt, an denen es auch laufend zu arbeiten gilt. Das wisst ihr aber natürlich eh auch sehr gut.
Ja, kennen wir aus unserem Tagesgeschäft auf jeden Fall, können wir ein Lied von singen. Die Dynamik in Österreich ist ja jetzt tatsächlich ein bisschen eine andere, wenn man jetzt so die nationale Vernetzung von CSAs betrachtet. In Deutschland ging es ein bisschen früher los mit CSAs. Wir haben jetzt knapp 50 solidarische Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland und es hat sich ein nationales Netzwerk gegründet. Dafür haben wir leider keine so eine tolle Austauschplattform wie Nieleni in Deutschland. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Da habe ich auch eine interessante Statement in der Pressemitteilung gelesen, dass da was in Planung ist. Aber vielleicht, bevor wir dazu kommen, würde ich doch nochmal gerne darauf zurückkommen. Gibt es jetzt so eine oder wie wird das diskutiert? Also dieses Netzwerk Solidarische Landwirtschaft ist natürlich irgendwie in Deutschland gegründet worden, aber ich glaube, der allergrößte Teil, ich hoffe alle in diesem Netzwerk, geben jetzt nicht allzu viel auf diese bundesdeutschen politischen Grenzen. Ich habe letztes Mal auch die Schweizer und Deutschschweizerinnen Genossen eingeladen, noch an dem Treffen teilzunehmen. Sie haben es leider nicht geschafft an dem letzten jetzt, aber sie wissen Bescheid und fühlen sich auch willkommen. Wie wird das in Österreich wahrgenommen? Ist das da schon eher, naja, die Deutschen treffen sich da? Also ich weiß, dass der Ochsenherz ja auch mal da war beim Netzwerktreffen Solidarische Landwirtschaft. Gibt es da irgendwie so eine Diskussion eher, da sich mehr einzubringen in dem deutschen Netzwerk? Oder wird da eine nationale Organisation in Österreich ist in Planung oder bleibt man erstmal in dem informellen Rahmen Nieleni? Wie sind da die Diskussionen?
Also wie gesagt, meines Wissens nach wird das gerade diskutiert und also es gibt keine klare Perspektive, wo es jetzt tatsächlich hingehen wird. Das ist zumindest mein Wissensstand. Und all diese Optionen werden auch in Erwägung gezogen, aber meinem Gefühl nach sind viele Projekte jetzt gerade in so einer Konsolidierungsphase, kann man vielleicht sagen. Also dass die erarbeiteten Strukturen jetzt mal sozusagen setzen sollen und das mal über einen längeren Zeitraum oder mittelfristigen Zeitraum auch laufen soll. Und also das ist mein Gefühl, dass sich gerade viele Projekte da in dieser Phase befinden. Und generell ist aber schon in Diskussion diese übergreifende Plattformstruktur, Netzwerkstruktur auszubauen, wo es, ob das jetzt, da ist eine Herausforderung natürlich österreichweit, das mal zu versuchen, also die bestehenden jungen Projekte jetzt mal in einen gemeinsamen Diskussionsprozess zu bringen und da zu vernetzen, was aber natürlich auch wir sehen, dass, also da, soweit ich die Projekte auch kenne, sind auch viele dieser Meinung, denke ich, soll das natürlich auch nicht an den österreichischen Grenzen enden. Und von daher wäre es auch natürlich weiterhin spannend, auch informiert zu werden und eingeladen zu werden, wenn es deutsche Netzwerktreffen gibt beispielsweise. Und umgekehrt werden wir das natürlich auch im Auge behalten.
Ich werde mich da auch persönlich nochmal ein bisschen besser darum kümmern, dass die Leute da auch sich eingeladen fühlen und vielleicht schaffen wir es auch mal in Freiburg tatsächlich ein Netzwerktreffen zu machen oder vielleicht auch etwas östlich in Süddeutschland, dass es eben auch so eine Einladung im Endeffekt ist an die Schweizerinnen und die Österreicherinnen. Es wäre, glaube ich, eh mal an der Zeit, so eine Art Sommercamp zu machen für die solidarische Landwirtschaft im deutschsprachigen Raum oder in Europa. Ist ja ein bisschen egal, ist halt ein bisschen weniger Aufwand, wenn man keine Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen organisieren muss. Aber vielleicht nochmal, um an diese Frage zurückzukommen, die ich vorhin schon mal aufgeworfen hatte oder angedeutet hatte. Ihr habt in eurer Pressemitteilung geschrieben, dass ein Nieleni Deutschland Forum in Planung ist. Das waren ja auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Deutschland am Forum in Österreich. Kannst du uns dort ein bisschen konkretere Sachen nennen? Wer ist dafür verantwortlich? Wo wird das stattfinden und so weiter? Alle Details, wir wollen alles wissen.
Naja, das ist jetzt noch ein bisschen verfrüht. Also auch wenn ich zurückblicke, wie lange wir gebraucht haben, um dieses Forum vorzubereiten. Also das war jetzt ein Jahr doch sehr intensive Arbeit. Also das wird nicht übermorgen stattfinden, das kann ich schon mal Richtung Deutschland ausrichten. Aber erfreulich war, also wir haben ja einige Aktivistinnen eingeladen, beziehungsweise haben sich die auch selber gemeldet teilweise. Und es war sehr spannend zu sehen, dass eines der Projektergebnisse eben auch war, das Projekt Nieleni Deutschland voranzutreiben. Und da ist meiner Einschätzung nach und meiner Erfahrung nach jetzt erstmal notwendig, die Rahmenbedingungen, den Kontext in Deutschland genauer anzusehen, also wie sich das gut umsetzen lässt in Deutschland, weil Deutschland natürlich schon auch ein in einigen Punkten ein sehr unterschiedlicher Kontext auch ist und auch die Bewegung genauer anzusehen. Und hier ist es mal notwendig, erste Treffen zu machen und Leute einzubinden. Ich denke auch, die Gartenkop ist da sicher sehr interessant und wird früher oder später auch angesprochen werden. Aber es hat sich eine erste Arbeitsgruppe gebildet am Forum und die haben auch nächste Termine bereits vereinbart und werden diese vielen Diskussionen und den Erfahrungsaustausch, denke ich, auch gut organisieren. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich, dass sich hier auch in Deutschland jetzt mehr tut in diese Richtung, weil, das muss ich auch ein bisschen kritisch anmerken, bereits am Europaforum waren deutsche Aktivistinnen und Bauern und Bäuerinnen eher wenig vertreten und da gibt es noch viel Potenzial, viel Spielraum nach oben. Und deshalb ist genau dieses Millennium Forum in Deutschland eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und ich bin mir sicher, dass das auch der Bewegung für Ernährungsmittel auch in Deutschland sehr gut tun wird.
Und gibt es da jetzt eine konkrete Kontaktadresse vielleicht schon? Oder sollte sich Mensch auf euren E-Mail-Verteiler von Österreich, vom österreichischen Forum setzen, um davon informiert zu werden? Oder wie kriegen wir da jetzt Neuigkeiten mit?
Am besten ist es, wenn ihr euch, also ich habe die jetzt gerade nicht dabei, diese Kontaktadresse, aber wenn ihr euch an die Kontaktadresse, die auf www.ernährungssouveränität.at angeführt ist, wenn ihr euch da meldet und wir können das natürlich dann vernetzen. Also das ist natürlich kein Problem.
Vielleicht können wir das auch noch nachreichen. Der Podcast hier wird ja auch aufgezeichnet und dann später zum Nachhören online veröffentlicht und da können wir vielleicht den Kontakt auch angeben. Es gibt in Deutschland jetzt in dem Sinne kein Ernährungssouveränitätsforum, aber in einem anderen Kontext, Reclaim the Fields, hat sich eine Gruppe getroffen im Ende Januar in Burg Luther und die werden ein Aktionscamp in Seelis organisieren dieses Jahr im August und vielleicht wäre das ja auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt dort eventuell vielleicht ein Vorbereitungstreffen für die Ernährungssouveränitätsforum dort auch mit zu veranstalten und auch gleich mit bestehenden Netzwerken oder Gruppenakteuren sich zu vernetzen. Das wäre natürlich sehr spannend. Natürlich jetzt auch, das findet in Leipzig statt, also für die Gartenkorb auch wieder nicht um die Ecke, aber wir sind halt einfach ein bisschen in einem Randgebiet, wenn man so will. Auch ein schönes Randgebiet, aber wir sind halt trotzdem am Rande, links unten in Deutschland, in dieser Bundesding. Ja, Franziskus, vielleicht hast du Sachen, die jetzt für dich überraschend waren. Du bist ja schon ein bisschen ein alter Hase, wenn man so will, in dieser Ernährungssouveränitätsdebatte und diesem Forum. Aber waren jetzt für dich auch an diesem Forum vielleicht Diskussionen oder Ansätze da, die du nicht erwartet hattest?
Da war sehr vieles überraschend, auch für mich als, so alt bin ich auch nicht. Auch für mich als relativ erfahrenen Aktivisten in der Bewegung. Also für mich war einfach die Bandbreite überraschend an den verschiedenen Ideen und auch Herangehensweisen und auch aus dieser Methodologie-Vorbereitungsgruppe heraus einfach auch zu sehen, wow, das funktioniert. Also das ist eine vielleicht ganz banale Erkenntnis, aber wir waren schon sehr nervös, weil es vielfach wirklich ein gewagte Experimente waren, die wir da vorbereitet haben, aber es hat wirklich gut funktioniert. Das war für mich persönlich das Überraschendste eigentlich. Also, dass es wirklich möglich ist, ein Forum zu organisieren, wo von der Art und Weise, wie gekocht wird, wie mit der Ernährung selbst am Forum umgegangen wird, bis zu den inhaltlichen Diskussionen sowohl konkrete nächste Schritte für regionale Gruppen als auch sehr spannende weitsichtige und auch langfristigere Perspektiven zusammengekommen sind und die Vielfalt an Projekten, wie gesagt, also das waren für mich, das ist gerade das Stadium, in dem wir uns, glaube ich, alle befinden, dass wir einfach überwältigt sind und auch waren am Forum, dass es tatsächlich möglich ist, so etwas zu organisieren. Und das ist auch sehr, sehr ermutigend. Spannend war eben, wie gesagt, ein großer Erfolg ist diese Kampagne rund um migrantische Saisonarbeiterinnen beispielsweise, aber auch verschiedene alternative kritische Medienprojekte werden begonnen. Es war auch in einem ersten Schritt möglich, Allianzen, also von Organisationen wieder voranzubringen. Also die Wir haben eine SAT-Plattform in Österreich, konnte wieder Fortschritte machen, was auch sehr erfreulich ist. All das, es waren in dieser Vielfalt und in dieser Intensität und Dichte, das war für mich das Überraschende, dass das alles unter einen Hut geht. Und es geht jetzt darum, dass wir diese überwältigte Phase und des Staunens irgendwie auch überwinden und tatsächlich erschaffen, dass wir diese vielen Chancen, die hier und diese vielen Möglichkeiten, die hier entstanden sind und sichtbar geworden sind, sind ja vielfach nicht neu, sondern die haben einfach die Leute mitgebracht, indem sie sich eingebracht haben, dass wir das wirklich so gut weiter vorantreiben können und vernetzen können, dass wir diese Chancen auch tatsächlich in einem emanzipatorischen Sinn auch nutzen können. Und hier ist natürlich viel Arbeit, hier steckt viel Arbeit dahinter, aber wir sind jetzt um einige aktive Menschen mehr geworden und das ist natürlich das Allererfreulichste. Und ich glaube, diese ermutigende und widerständige Stimmung, die am Forum auch geherrscht hat und die jetzt weiterzutragen, darin besteht, glaube ich, die große Herausforderung und da sind, glaube ich, jetzt ganz viele motivierte Menschen dabei, die das auch tun wollen.
Na, dann hoffen wir mal, dass die alle nach Hause kommen und diese Forderungen auch in ihre regionalen Gruppen tragen und in ihre Initiativen, aus denen sie gekommen sind. Und ich bin so sehr gespannt auf das deutschlandweite Nileni-Forum. Ihr hattet es ja, es wäre auch sehr spannend, deren Bericht, dass ihr eben euch erst in Regionalgruppen getroffen habt. Und vielleicht wäre es da auch schon einer der ersten Schritte, wo wir uns involvieren könnten in der Organisation von einem eben Regionalgruppentreffen. Hier vielleicht die Deutschschweiz gleich mitnehmen und dann Baden-Württemberg, vielleicht noch ein paar Elsässer dazu nehmen, dann hätten wir auch hier eine sehr interessante Anfangsplattform.
Wir haben uns auch sehr bemüht, in Österreich auf die Dokumentation dieses Forums sehr gut Acht zu geben und da werden auch eine ganze Reihe von Dokumentationsformen auch erscheinen in der nächsten Zeit. Also einen Film werden wir machen, es gibt natürlich Fotos, es gibt Berichte in verschiedenen Formen, wir haben es auch. Das nennt sich Graphic Recording, also in zeichnerischer oder grafischer Aufbereitung auch die Inhalte dann sichtbar zu machen, die da diskutiert werden und so weiter und so weiter. Es gibt vielfältige Formen, wie wir versuchen wollen, das auch nach außen zu tragen, diese Ideen. Und es ist durchaus auch möglich, dass Leute von Nileni Österreich auch nach Deutschland kommen, um davon nochmal näher zu berichten. Dieses Angebot gibt es natürlich auch.
Sehr spannend, was ist das ja auch für Vorbereitungstreffen, also gerade wenn jetzt sich eine Gruppe hier gefunden hat, die in Deutschland was vorbereiten will, dass da Erfahrungen, die ihr gemacht habt, geteilt werden. Es muss ja nicht jeder die Fehler selber machen. Es ist zwar Erfahrung, ist zwar gut, aber man kann auch ruhig von anderen lernen und offen dafür sein. Das ist auf jeden Fall cool.
Zumindest austauschen, genau.
Genau, ob man es dann genauso umsetzt oder nicht, ist die Frage, aber zumindest wissen von diesen Problemen, die eventuell auftreten können. Ja, ich sag mal, vielen Dank, Franziskus. Du musst ja auch zum Zug, dann entlasse ich dich mal aus dieser Befragung hier. Ich war natürlich sehr neugierig über dieses Forum, da doch sehr viele Menschen, die ich auch persönlich kenne, dort wieder aufgetaucht sind und irgendwie involviert waren. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in diesem Kontext und sprechen uns und essen auch mal wieder was zusammen und haben mal wieder Spaß. Also, viele liebe Grüße auch nach Österreich an die Genossinnen und Genossen und eine gute Fahrt dir. Wir machen erstmal weiter hier mit Musik und zwar der Brief History of the Orange Line, auch wieder von David Rovix. Do we want commuters or community?
In the 60s, they were building lots of single-family homes. The suburbs were the place to have your child, dog, and cat. Businessmen, housewives, each had a swimming pool, prescription drugs, a big car, and a generic welcome mat. All the suburbs needed highways. They were being built in every state, from the East Coast to the West. But when in Boston, Massachusetts, they came to build a highway at GM and DOT's behest, in front of their bulldozers, there in Jamaica Plain, from all around, people came and stood. They asked, should we have commuters or community, a highway or a neighborhood? The governor said, "We hear you, but you just don't understand. It's the way things are, the order of the day. Is that progress must go on. The economy must grow, and this state needs another highway." A whole bunch of people protested. A whole bunch were arrested. The cops figured that was that. But folks kept coming back where the backhoes were supposed to dig. That's just where people sat. They asked, "Would you have a fast lane here with big trucks spewing diesel, or keep your homes of wood? Would you have commuters or community, a highway or a neighborhood?" It was the anti-highway movement who said the national is local, and the people of JP. Against all those in power, the biggest business interests, federal as well as state authority. But perseverance won, and the highway was abandoned. The neighborhood remains. Instead, they built a subway line, a long, thin park, playgrounds and bicycle lanes. The people had spoken. The question had been answered, as one would think it should. Should we have commuters or community, a highway or a neighborhood? Should we have commuters or community, a highway or a neighborhood?
David Rorix mit seiner kurzen Geschichte der Orange Line, der ja einem Haus, einem Autobahnbau, den es zu verhindern galt. Ja, zum Ende der Sendung von Logbuch Solawi am heutigen 22.04.2014 würde ich noch gern einen kurzen Ausblick wagen an die zukünftigen Aktionen, die hier in der Region stattfinden. Es geht vor allem, wird es wieder Screenings von der Strategie der krummen Gurken geben. Die wird nämlich zum einen in Pforzheim gezeigt, hier zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Im kommunalen Kino läuft der Film über die Gartenkoop um 18 Uhr am 28. April, am Montag. Und der wird auch jemand von der Gartenkoop dort sein, vermutlich Luciano hinfahren. Und der Film wird dann am anderen Ende der Bundesrepublik am 9. Mai nochmal gezeigt, in Kiel auf der Gardener Kulturtagen. Dort läuft der Film auch wieder, die Strategie der krummen Gurken, wie gesagt, die 64 Minuten Dokumentation über die Gartenkoop. Und dann am 15. Mai läuft der Film nochmal in Freiburg. Für diejenigen, die hier in Freiburg den Film noch nicht auf einer Leinwand gesehen hatten, die können den gerne in der Ökostation mit uns angucken. Am 15. Mai um 19 Uhr in der Ökostation im Seepark. Ökostation Freiburg, Falkenberger Straße 21b, im Prinzip im Seepark. Das findet ihr schon, der runde Bau. Für Menschen, die den Film gerne sehen würden, aber nicht an diesen Terminen können, ihr könnt den Film natürlich auch online anschauen unter gartenkoop.org und dann /film. Oder auf den Tab klicken, wenn ihr auf der Website seid, der Gartenkoop. Und in diesem Sinne vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis von meiner Seite. Ich habe im Rahmen der Sendereihe Europe on Air hier auf Radio Dreieckland am 7. April ein Spezial, eine Halbstundensendung produziert über Agrikultur statt Landwirtschaft. Und ja, die Kultur, die ist ja im weitesten Sinne alles, was irgendwie Menschen gestaltend hervorgebracht haben oder hervorbringen. Und die Agrikultur, die Landwirtschaft ist eben auch bei der solidarischen Landwirtschaft eben eher eine Kultur. Sie ist selbst gestaltet. Wir diskutieren selber darüber, wie Landwirtschaft gemacht wird und wie nicht. Und ich habe dort Akteure und Akteurinnen von verschiedenen europäischen Netzwerken, von verschiedenen europäischen CSA-Betrieben zu Wort kommen kommen lassen. Ich glaube, zwischen 12 und 15 Menschen kommen darin vor, die eben von ihren Erfahrungen mit solidarischer Landwirtschaft berichten und die auch in einen größeren politischen Kontext stellen, von wie wird die Zukunft der Ernährung eigentlich sein, der Zukunft der Landwirtschaft. Ja, könnt ihr nachhören auf rdl.de oder es ist auch gelistet unter dem Radio-Tag auf Radio auf gartenchor.org, also www.gartenchor.org/radio oder auf den Garten, auf den Radio-Tab klicken auf unserer Website. Ja, die Gartenkorb startet ganz gut in die Saison. Vielleicht bei uns läuft es ganz gut. Wir hatten ein Frühjahrsfest letztes Wochenende. Am Tag des bäuerlichen Widerstands am 17. April haben wir hier auch einen interessanten Film gezeigt über Saatgut in Europa und eine interessante Diskussion danach gehabt. Wir melden uns im Mai wieder am dritten Dienstag im Monat und werden dann mal schauen, was wir dann für tolle Projekte für euch am Start haben. Jetzt aber nochmal zum Abschluss der Sendung. Ich verabschiede mich jetzt aus dem Studio. Ich bin der Fabian und offiziell verantwortlich für diese Sendung.